So, guten Abend zusammen. Ja, beim letzten Mal, als ich hier war, das war ja trister, tiefer November, da hatte ich schon ein Thema und auch einen Text mitgebracht, der dann doch ziemlich viel mit unserer jetzigen Zeit zu tun hatte oder hat. Da ging es um Krankheit, um eine Geschichte von Jesus, wie er einen Kranken heilt. Das Thema heute hat genauso mit der Zeit zu tun, in der wir momentan stehen und stecken. Und es vergeht keine Woche, fast kein Tag, wo mir diese Frage so über den Weg läuft in meiner Arbeit. Der Einspieler am Anfang aus Köln war natürlich hervorragend. Hätte ich eine ganze Stunde noch gucken können, was sich so die Leute über das Thema denken. Wo wohnt eigentlich Gott? Und wie ist Gott? Wo ist er zu finden? Und das ist genau die Frage, die ich heute Abend in diesen Raum mal stelle und mit euch drüber nachdenken möchte. Die Frage, wo wohnt Gott eigentlich? Und so eine kleine Zusatzfrage noch, ist Gott ortsgebunden? Also, wenn man Gott treffen will, muss man dafür an irgendeinen Ort gehen? Oder ist Gott total ortsunabhängig und man kann ihm überall begegnen? Die Frage beschäftigt mich jetzt schon das ganze Jahr über, weil sie natürlich auch eine ganze Menge mit der Zeit zu tun hat, in der wir gerade leben. Ich nehme euch mal mit kurz in eine Zeitreise. Kleine Zeitreise, sagen wir ins Jahr 2030 oder 40, auf jeden Fall ein paar Jahre in die Zukunft. Viele christliche Gemeinden in Deutschland, in Europa haben für sich entdeckt, welche Vorteile es haben kann, wenn man kein Gemeindehaus mehr hat, keine Kirchen mehr hat. Die Gemeinden und Christen treffen sich nur noch zu Hause, online, über irgendwelche Online-Programme. Man braucht als Gemeinde, auch die Krishona-Gemeinde Monshausen, braucht kein Gemeindehaus mehr. Wir nehmen unsere Gottesdienste auf, wir stellen sie ins Internet und machen sie dort allen zugänglich. Live oder zu jedem möglichen Zeitpunkt, wann er oder sie möchte. Das, was mit den Gottesdiensten beginnt, dass man sich nicht mehr trifft in einem Haus zusammen, setzt sich vielleicht auch in den Kleingruppen fort, im Jugendkreis, im Teenkreis, in den Hauskreisen. Man trifft sich nicht mehr an einem Ort, sondern trifft sich virtuell, digital, online. Das bringt eine ganze Menge Vorteile mit sich. Man muss kein Gemeindehaus mehr unterhalten. Keine Straßen mehr fegen, keinen Strom mehr bezahlen. Man kann das Geld, das gewonnene Geld in andere wichtige Projekte investieren. Anderer Vorteil, man kann während im Hauskreis einen Kuchen backen zu Hause oder kann das eigene Kind noch versorgen. Also eine Menge Vorteile. Des Weiteren, wir sparen uns Zeit. Die Wege hierher und zurück kosten Zeit. Des Weiteren, es gibt keine Hemmschwelle mehr für Freunde, für Gäste in die Gemeinde zu kommen, weil sie sich sagen, wir können ja von zu Hause uns zuschauen und zuschalten. Könnte so in etwa Gemeinde in 10, 20 Jahren auch bei uns, bei euch, bei uns auch in Bad Endbach, könnte das so aussehen? Und wenn ihr nicht einverstanden seid mit dieser kleinen Zeitreise, könnte es vielleicht im Prinzip doch so sein, dass zentrale Elemente einer Gemeinde dann eben doch, wie zum Beispiel wie der Gottesdienst, online stattfinden. Kommen wir wieder in der Gegenwart an. Noch sind wir hier. Gott sei es gedankt. Wir können uns noch treffen. Die Frage mal an dich, wäre so eine Zukunft irgendwie erstrebenswert? Nein? Okay. Weiß nicht, vielleicht denken wir ganz unterschiedlich darüber. Wäre so eine Zukunft erstrebenswert, dass man sagt, okay, wir brauchen so ein Haus nicht mehr, wir brauchen keine Kirchen, wir verlagern alles irgendwie ins Digitale. Genau darum soll es heute gehen. Ist das erstrebenswert oder ist es nicht? Ich habe heute Abend zwei Dinge mit euch vor in der Predigt. Ich will mal einen kurzen Schnelldurchlauf durch die Bibel machen. Mal dort der Frage nachgehen, ist Gott eigentlich, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir die Bibel lesen, ist Gott in der Bibel ortsgebunden? Also gibt es bestimmten Ort oder gibt es bestimmte Orte, an denen er Menschen begegnet oder gibt es das nicht? Das ist das eine. Und das zweite, was ich dann tun möchte am Ende der Predigt, ich möchte über einen Bibelvers noch mit euch nachdenken aus dem Neuen Testament. Da haben wir eben auch schon was zugehört in der Lesung. Genau, will ich einmal drüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, dass Paulus die Gemeinde als Tempel bezeichnet. Ja, fangen wir mal an mit diesem Schnelldurchlauf. Also es wird jetzt echt so ein Sprint, kein Marathon, sondern ein Sprint durch die Bibel. Und schauen wir uns mal kurz an, was da so passiert, wenn Gott Menschen trifft, wenn Gott Menschen begegnet. Im ersten Buch der Bibel, erstes Buch Mose, gewinnt man den Eindruck, wenn man durch die Seiten blättert, Gott ist nicht ortsgebunden, wenn er Kontakt mit Menschen aufnimmt. Also man kann sich das mal so ein bisschen an den großen Gestalten dieses ersten Buches veranschaulichen. Da ist Abraham, der auf seiner Reise ins Land Kanaan an verschiedenen Stationen seines Lebens und an verschiedenen Orten Gott begegnet. Nicht ein Ort, noch nicht mal ein Ort, der von Gott festgesetzt ist, sondern verschiedene Orte. Dann geht es weiter mit der Geschichte von Jakob. Auch Jakob trifft Gott oder Gott trifft Jakob an verschiedenen Orten. Einmal mitten in der Nacht, in einem Traum, an einem bestimmten Ort, an verschiedenen Orten bei seiner Flucht vor seinem Bruder Esau. Dann die Geschichte von Josef. Auch das braucht so etwa 8-9 Kapitel. Mit Josef redet er in seiner Heimat im Land Kanaan, da wo er aufgewachsen ist. Aber er redet mit Josef auch total weit weg von seiner Heimat in Ägypten. Im Rest des Alten Testaments wird die Sache dann ziemlich knifflig. Denn sobald man ins zweite Buch Mose kommt, stellt man fest, Gott bindet sich an einen Ort. Da ist zuerst dieses mobile Ding, diese mobile Stiftshütte, die Israel bei ihrer Wanderung, bei seiner Wanderung durch die Wüste abbaut und aufbaut und abbaut und aufbaut. Und dort in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte genannt, ist der Ort, wo Gott sein Volk trifft. Dort sollen die Israeliten, soll Mose hinkommen, wenn sie mit Gott sprechen wollen, wenn sie sein Wort hören wollen. Also Gott bindet sich da ganz besonders an dieses Zelt. Ein mobiler Ort, der unterwegs wieder ab- und aufgebaut werden konnte, aber doch eben dieses Zelt, dieser feste Ort. Und dann aus der Geschichte, aus dem zweiten Buch Mose, wo das Volk Israel unterwegs ist, will ich einfach mal exemplarisch ein Bibelvers vorlesen, der da so ein bisschen deutlich macht. Das ist aus 2. Mose, Kapitel 33, Vers 7. Von da an schlug Mose jedes Mal, wenn die Israeliten Rast machten, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Wer von den Israeliten eine Weisung oder Entscheidung des Herrn suchte, musste dorthin gehen. Also dieses Zelt, diese mobile Stiftshütte, das war auch der Ort, wo Israel dann die Opfer brachte für Gott. Es war zwar ein mobiler Ort irgendwie, aber dann doch eben ein festgesetzter Ort. Immer dort, wo die Stiftshütte aufgebaut wurde, dort sollten sie Gottesdienst feiern. Ja, nachdem Israel dann einen festen Ort zum Wohnen gefunden hat im Land Kanaan, wird es dann nochmal krasser, die Geschichte. Nämlich, Gott sagt dann auf einmal, er bindet sich jetzt auch in seinem Ort ganz, ganz fest, nämlich an ein Haus aus Stein gebaut, an einen Tempel, der Tempel in Jerusalem. Man kann die Bedeutung des Tempels im Alten Testament eigentlich gar nicht überschätzen. Man kann das in den Psalmen ganz gut entdecken. Ich weiß gar nicht, ob das eben einer von diesen Wallfahrtspsalmen war. Also diese Psalmen, die Israel gebetet und gesungen hat, wenn sie aus dem ganzen Land nach Jerusalem gereist sind, zu den großen Festen, zu den Gottesdiensten. Ein unglaublicher Stolz, eine unglaubliche Bedeutung hatte dieser Tempel, diese Wohnung Gottes für Israel. Und dieser Ort, diese Heiligkeit des Ortes ist bis heute für das Volk der Juden geblieben. Ein besonders heiliger Ort, um Gott nahe zu sein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille in dieser Zeit ist, gleichzeitig lesen wir im Rest des Alten Testaments von vielen Geschichten, wo Gott neben dem Tempel oder außerhalb des Tempels Menschen begegnet. Zum Beispiel dem Daniel. Daniel war einer derjenigen, die in der Gefangenschaft von Babylon lebten. Und Gott begegnet, wie selbstverständlich, auch dem Daniel außerhalb des Tempels, an einem ganz anderen Ort, weit weg vom Tempel, weit weg von Israel. Und diese Geschichte geht so weiter: als diese Gefangenschaft in Babylon zu Ende ist, kehren gar nicht alle Juden nach Hause, zurück nach Hause zum Tempel. Manche bleiben dort. Sie gründen Synagogen, jüdische Gotteshäuser. Sie lesen in den heiligen Schriften Israels. Und natürlich begegnet ihnen Gott da. Gott spricht mit ihnen. Und was ist eigentlich in der Zeit, als der Tempel nicht mehr existiert? 70 nach Christus wird dieses Gotteshaus zerstört durch die Römer. Natürlich begegnet Gott auch seitdem Menschen, auch ohne, dass sie an diesen festen Ort, in das Allerheiligste, zum Allerheiligsten im Tempel gehen konnten. Ich fasse diese Reise im Alten Testament mal zusammen. Es gibt eine Regel im Alten Testament: wo wohnt Gott? Im Tempel. Das hätte auch nie jemand hinterfragt. Keiner derjenigen, die im Alten Testament gelebt und geschrieben haben, hätte das hinterfragt. Wenn du Gott treffen willst, wenn du ihm begegnen willst, seine Heiligkeit erleben willst, dann geh in den Tempel nach Jerusalem. Das ist die Regel und es gibt Ausnahmen. Es gibt Ägypten, es gibt Babylon, es gibt die Reise von Abraham, es gibt verschiedene Orte, wo Gott trotzdem den Menschen begegnet und Menschen mit Gott in Kontakt treten. Kommen wir ins Neue Testament. Das ist auch jetzt so eine Sache, die ist, müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist für Christen so ein bisschen die Versuchung, da zu sagen, im Alten Testament war das irgendwie noch so rückständig. Das Volk der Juden war noch so rückständig. Die brauchten noch einen festen Ort, um Gott zu begegnen. Die brauchten noch einen Tempel. Aber jetzt mit Jesus ist das alles ad acta gelegt. Jetzt haben wir den Heiligen Geist und wir brauchen nicht mehr so einen Ort. Wir haben das nicht nötig, wir haben den Heiligen Geist und wir können Gott überall treffen, überall, an jedem Ort, zu Hause, in meinem Zimmer, unterwegs, zur Schule, auf die Arbeit, wo auch immer. Okay, gönnen wir uns noch einen Blick aufs Neue Testament. Was finden wir? Wir finden, dass Jesus, wie selbstverständlich, mit seiner Familie zu den großen Festen nach Jerusalem zum Tempel reist und pilgert. In Lukas 4 wird das beschrieben. Natürlich war für Jesus der Tempel und die Stadt Jerusalem ein besonders heiliger Ort, an dem Gott den Menschen begegnet. Dann lesen wir im Johannesevangelium, ganz am Anfang des Evangeliums, dass er, gemeint ist Jesus, das Wort Mensch wurde. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut und er nahm Wohnung unter uns. Und das ist etwas, was das Johannesevangelium ständig wiederholt. Gott bindet sich jetzt auf einmal nicht nur an diesen besonderen Ort, an einen Tempel, sondern auch an eine Person, an einen Menschen. Da, wo dieser Mensch im Land unterwegs war in Israel, da war Gott. Bei Jesus. Gut, jetzt könnte man noch sagen, okay, das sind auch die Evangelien, so Jesus und so, das ist auch noch ein bisschen so Israel und so ein bisschen Altes Testament. Aber wenn dann der Heilige Geist da ist an Pfingsten und die Gemeinde da ist, dann wird alles anders. Aber das ist auch nicht so. Also in der Apostelgeschichte kann man da auch nochmal nachlesen. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 46, da schreibt Lukas, Tag für Tag versammelten sich die Christen im Tempel. Die haben nicht groß nachgedacht, ja, jetzt könnten wir mal hier eine freie Gemeinde oder irgendeine christliche Gemeinschaft irgendwo gründen oder so. Nee, die sind in den Tempel zum Gottesdienst. Wohin sonst? Da war Gott. Die dachten keineswegs, jetzt haben wir irgendwie den Heiligen Geist und jetzt kappen wir mal die Verbindung vom Tempel. Brauchen wir nicht mehr, sondern sie haben sich weiter dort an diesem heiligen Ort getroffen. Ein Ort mit Geschichte, ein Ort, der von Generation zu Generation bekannt war, ein heiliger Ort. Eine letzte Bemerkung, bevor ich diesen ersten Predigtpunkt nochmal zusammenfasse. Natürlich stimmt es in gewisser Weise auch, dass die Menschen, die nicht im Volk Israel groß geworden sind, die Nichtjuden, die dann auch zum Glauben an Jesus kamen, im Mittelmeerraum, in den ganzen Städten, in Griechenland, in Italien, in Mazedonien, dass für die natürlich der Tempel nicht die Bedeutung hatte. Die konnten damit nichts groß anfangen. Der Tempel war weit weg. Ihre Vorfahren hatten keine Beziehung zu diesem Gebäude. Sie waren keine Juden. Sie waren nicht Juden. Okay, ich fasse das mal ganz kurz zusammen und dann sind wir auch ganz schnell in unserem Jahr heute und ich frage mal, was das so mit uns alles zu tun hat. Gott bindet sich an einem Ort. Auch im Neuen Testament spielt der Tempel eine große Rolle für die ersten Christen, für die Jesusbewegung, die entstanden ist. Und dazu kommt, dass jetzt Gott sich nicht nur an diesen Tempel bindet, sondern auch einmalig in der Geschichte an einen Menschen, an seinen Sohn, an Jesus. Wer mit ihm unterwegs war durchs Land, wer ihm nachfolgte, der begegnete Gott. So, das war so dieser Sprint durch die Bibel. Jetzt sind wir genauso schlau wie vor einer Viertelstunde. Das ist manchmal so in der Bibel. Man stellt eine Frage und bekommt 10 unterschiedliche Antworten darauf. Und ich finde, das ist bei dieser Frage, wo wohnt Gott, erstmal genauso. Und wir müssen uns fragen, was machen wir denn damit? Das will ich jetzt machen. Und zwar will ich einfach nochmal einen Bibelvers vorlesen, der auch schon eben bei dir angeklungen ist in deiner Lesung. Ein Bibelvers, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Also die Gemeinde in Korinth, das war wahrscheinlich eine Mischung aus Juden und Nichtjuden. Da waren auf jeden Fall Leute drin, die sind nach Jerusalem wahrscheinlich gepilgert, die kannten den Tempel, die kannten die heiligen Schriften Israels, die waren damit ganz vertraut. Und da waren gleichzeitig Leute drin, die hatten davon null Ahnung. Also sind so aus den Götzentempeln da in Korinth in die Gemeinde gestolpert und die hatten null blassen Schimmer da von irgendeinem Tempel oder so. Ja, und dieser Gemeinde schreibt Paulus diesen einen Bibelvers, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Also wir hatten diesen Faden gefunden, Gott ist überall, er trifft überall, aber ganz besonders im Tempel und ganz besonders in der Person Jesu. Und jetzt führt Paulus diesen Gedanken noch etwas fort und sagt, ihr als Gemeinde in Korinth, ihr seid jetzt auch Tempel Gottes. Und ich will jetzt mal mit euch nachdenken, was das bedeutet. Wenn Paulus das der Gemeinde in Korinth schreibt, dann bedeutet das, dass beim Treffen der Gemeinde, wahrscheinlich haben die sich in den Häusern getroffen oder in einem Haus, eine eigene Kirche, ein eigenes Gemeindehaus gab es noch nicht, aber es gab einen Ort, wo man sich traf, wo man zusammenkam, Hauskirche konnte man das nennen. Und Paulus sagt, in dem Moment, wo ihr zusammenkommt, dann seid ihr Tempel. Und er sagt, ihr seid in dem Maß Tempel oder in der Weise Tempel, dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Und er meint damit nicht, dass der Heilige Geist in uns wohnt, das sagt er an anderen Stellen auch, sondern der Heilige Geist ist dort zu finden, wo Menschen sich treffen, also tatsächlich zusammenkommen, so wie wir heute Abend. Also Gott, das bleibt im Neuen Testament völlig klar, auch bei Paulus, kann mir überall begegnen und trotzdem jetzt nochmal in besonderer Weise dann, wenn sich Christen treffen. Und ich will jetzt euch nochmal 4 Gedanken mitgeben, was eigentlich das Besondere daran ist, wenn Christen sich treffen, und zwar richtig, so von Angesicht zu Angesicht, nicht online, sondern so, wie wir es jetzt haben. Der erste Punkt, den ich weitergeben möchte, und das ist eine Sache, die kann ich gar nicht so begründen, ich kann es nur feststellen oder so sagen aus eigener Erfahrung, In dem Moment, wo ich mich an einen Ort begebe, wo Christen zusammenkommen und sich Christen treffen, dann begebe ich mich, ich habe es mal so formuliert, in Gottes Machtbereich. Ich treffe mich mit anderen Menschen an einem Ort, egal was das für ein Ort ist, egal wie das Gemeindehaus aussieht, egal wo das steht. Ich treffe mich an einem Ort mit anderen Menschen und von diesem Ort, wo diese Menschen, diese Jesus-Leute zusammenkommen, sagt Gott, darauf ruht mein Segen. Dort will ich euch begegnen. In den Liedern, in der Bibel, in den Gesprächen, in allem, was da vor, während und nach diesem Treffen stattfindet. Ich habe gerade gesagt, das ist etwas, was man erfahren kann, aber nicht so besonders gut begründen kann, warum das so ist. Dass das ausgerechnet da passiert, wo Christen sich treffen. Ein zweiter Gedanke dazu, warum so Live-Treffen, Präsenztreffen von Christen an einem Ort extrem wichtig sind. Warum Gemeinde, Ortsgemeinde, Tempel Gottes ist. Also wenn ich mein Christsein ganz ins Digitale verlagere oder nur CDs höre oder nur mich über Zoom mit irgendwelchen Leuten treffe oder mir alles, meine ganzen Predigten oder alles, was ich brauche, nur aus dem Netz ziehe, dann bleibe ich meistens bei den Dingen, die mir schmecken. Also ich merke das ja bei mir selber. Ich höre mir Predigten an oder ich höre die Lieder im Internet, christliche Lieder manchmal auch, die mir schmecken, die ich mag, denen ich gerne zuhöre, die mir was zu sagen haben. Also ich klicke keine Predigt an von jemandem, normalerweise nicht, wo ich sage, oh nee, nicht der schon wieder. Kann ich nichts so mit anfangen. Und das ist ja das Hervorragende an Gemeinde. Ich muss, also an Gemeinde in dem Sinne, dass man sich trifft an einem Ort. Ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen, zu denen ich normalerweise keinen Bock habe. Und das ist auch nicht nur mit den inhaltlichen Fragen so, das ist auch mit dem Alter so. Also ich habe mit Leuten zu tun, die 50, 60 Jahre älter sind als ich. Eine ganz andere Lebenserfahrung. Ich finde das extrem spannend an Gemeinde, dass das so ein bunter Haufen ist. Und wenn man sich anschließt einer Gemeinde und mit einer Gemeinde unterwegs ist und als sich Gemeinde trifft, dann bewahrt einen das davor, nur mit seinesgleichen zusammenzubleiben. Dieser Bibelvers, 1. Korinther 3, Vers 16, den ich uns eben vorgelesen habe, von dem Tempel Gottes, der steht in einem interessanten Text. Ihr könnt es mal zu Hause lesen, wenn ihr Lust habt. In dem Text, wo dieser Vers vorkommt, geht es um die Spaltungen in der Gemeinde in Korinth. Und da waren Leute, die haben gesagt, ich finde Apollos super. So wie der predigt, seine Theologie, sein Musikgeschmack, sein was auch immer, die fanden ihn ganz toll und hätten am liebsten mit Apollos nochmal eine neue Gemeinde gegründet. Und dann gab es welche, die haben gesagt, Petrus, das ist er. Oder Paulus, ganz stark, das ist mein Mann. Und ja, in dem Zusammenhang schreibt Paulus das. Ihr seid doch der Tempel Gottes, ihr könnt doch jetzt nicht nach euren eigenen Vorlieben euch euren Glauben zusammenzimmern. Und ich glaube, die Gefahr besteht, wenn man sein Christsein, sein Glaube ganz in die digitale Welt verlegt. Und das geht verloren, wenn man irgendwann in 10 oder 20 Jahren sagt, Gemeinde sieht so aus, wie ich es am Anfang geschrieben habe. Dass wir das alles nur noch in diese digitale Welt hinein verlegen. So gut dieses ganze digitale Angebot in dieser Corona-Zeit ist und manches davon wird vielleicht auch bleiben, ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist, manches wird bleiben, aber es hat auch eine gewisse Gefahr. Ich klicke rein und ich klicke raus und ich klicke mir das an, was ich brauche, wenn es gerade zeitlich, theologisch, inhaltlich zu mir passt. Und wenn nicht, dann lasse ich es eben. Wenn ich das so mache, dann übersehe ich oder überhöre ich ja vielleicht etwas, was Gott mir jetzt in diesem Moment zu sagen hat. Naja, wenn ich mir immer nur das anhöre und immer mir nur das antue, was mir gerade passt, dann übersehe ich vielleicht manches, was jetzt auch dran sein könnte. Deswegen ein klarer Werbeblock an der Stelle, Ortsgemeinde, Präsenz, Präsenz zeigen, vor Ort sein. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen davon, das ist ja völlig klar, aber die Regel ist präsent sein, weil darauf ein besonderer Segen liegt. Weil Gott gerade mit den Menschen an mir arbeitet und mich prägt, die ich mir nicht selber ausgesucht hätte. Ein dritter Gedanke, warum noch brauchen wir Gemeinde, die sich an einem Ort trifft oder Hauskreise, Jugendkreise, was auch immer? Das ist jetzt ein sehr interessanter Gedanke. Wenn sich ein Israelit im Alten Testament oder die Jesusjünger noch, auch im Neuen Testament, wenn die sich auf den Weg zum Tempel gemacht haben, zum Gottesdienst oder zu den großen Festen, zum Pessach, was auch immer, dann wussten die, jetzt mache ich mich auf den Weg, ich bin auf dem Weg ins Heiligtum Gottes. Ich verlasse den profanen Bereich, also den weltlichen Bereich und betrete einen heiligen Ort. Dieses Betreten des Tempels, das war ein bewusstes Hinüberschreiten über die Schwelle. Dieses Betreten und im Falle von so einer Wallfahrt war das Reisen ja mehrere Tage lang, hatte eine besondere Funktion. Es hatte mit unserem Bewusstsein zu tun. Die Leute konnten sich bewusst darauf vorbereiten, Gott zu treffen. Ein solches Betreten der Gegenwart Gottes, ein solches sich Vorbereiten auf Gott fällt schwerer, aus eigener Erfahrung weiß ich das, wenn ich das zu Hause auf der Couch versuche. Also ich habe ja im letzten Jahr auch ab und zu mal, wenn meine Frau im Gottesdienst war und ich mit den Kindern zu Hause bleiben musste, auch Gottesdienste von zu Hause verfolgt. Ich habe es versucht, hat wenig funktioniert. Also das fällt mir schwer, auf der Couch zu liegen oder zu sitzen und dann quakt da noch jemand und dann soll ich da zuhören oder irgendwie. Aber in dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache, wo ich auch mein Bewusstsein mit reinnehme und einen neuen Ort betrete, ist das anders. Wir sind ja passionierte Skifahrer. Man kann sich das mal in einer Sache verdeutlichen. Ich überlege gerade, ob ich das mal nachmachen sollte. Also wenn man Skifahrer beobachtet, also so Skiabfahrer, die dann mit richtiger Geschwindigkeit den Berg runterrasen, dann kann man die in den Minuten vor dem Start so eine Übung machen sehen. Also die stehen dann im Starthäuschen oder noch davor und sind ganz konzentriert und sind so in der Hocke, etwas so. Und dann gehen die im Kopf nochmal jede einzelne Kurve, jeden Sprung durch. Und das machen die so lang, bis sie in Gedanken vom Start bis im Ziel sind. Und jede Kurve wird im Gedanken körperlich nochmal vollzogen, jeder Sprung, alles Mögliche. Jetzt kann man sagen, die haben einen an der Klatsche, aber die Psychologen, da weißt du wahrscheinlich mehr, würden das bestätigen, zumindest habe ich das nachgelesen, dass in dem Moment, wo unser Körper beteiligt ist an diesen Prozessen, die Konzentration oder die Vorbereitung natürlich auf diese Strecke viel besser ist, als wenn ich mir nur das im Kopf vorstelle. Also ich sitze zu Hause auf dem Sofa und sage mir, jetzt bin ich im Gottesdienst. Kann ich versuchen? Klappt bei mir nicht so gut. Aber in dem Moment, wo ich das auch äußerlich, körperlich vollziehe und mich auf den Weg mache und einen anderen Raum betrete, ist die Vorbereitung natürlich eine ganz andere. Deswegen macht das so einen Sinn, sich an einem Ort zu treffen, das Zuhause für diese Stunde zu verlassen oder den Ort, wo ich gerade bin, mir einen Ort zu suchen, wo Gott mir besonders begegnet. Letzter Punkt. Warum noch macht es Sinn, dass wir Tempel Gottes sind, dass wir uns an einem Ort treffen? Paulus hätte ja hier auch schreiben können, Gott wohnt unter euch, wenn ihr euch als Gemeinde trefft. Warum benutzt er hier das Wort Tempel? Er benutzt das Wort Tempel, weil er von einer Sache überzeugt ist, ihr Leute in Korinth, ihr gehört mit zur großen Story Gottes mit dieser Welt. Die Juden in der Gemeinde wussten, die Judenchristen wussten, ja klar, Tempel, das ist diese lange Geschichte, die angefangen hat mit Abraham und mit Mose und mit der Stiftshütte und dann mit dem Tempel in Jerusalem. Und diese lange Geschichte, die weitergeht, bis jetzt nach Korinth, bis zu den Nichtjuden, die noch vor ein paar Tagen bei den Götzen in den Tempeln hingen und jetzt auch zu Jesus gehören. Also wenn Paulus den Korinthern sagt, ihr seid Tempel Gottes, dann sagt er der Gemeinde auch, ihr gehört mit zu dieser großartigen Story, die schon Jahrtausende alt ist, diese Geschichte Gottes mit den Menschen von der Anfang der Erschaffung durch die Erwählung Israels mit dem Tempel und jetzt gehört ihr mit dazu. Das ist eine Sache, die ich je länger, desto mehr total wichtig finde und ich glaube, die geht mir verloren, wenn ich so ein ganz individualisiertes Christsein lebe, wenn ich das nur für mich mache, wenn ich möglichst andere Christen auf Distanz halte und so Präsenzgeschichten irgendwie meide. Ich glaube, das geht verloren. Wenn ich an einem Ort bin mit anderen Christen, kriege ich eher was davon mit, dass es diese große Geschichte Gottes gibt. Und dass das ein Ort ist, Monshausen, Bad Endbach, Gladenbach, wo auch immer, von Millionen von Orten auf dieser Welt, wo Gott diese große Geschichte mit seinem Volk weiterschreibt. Ich komme zum Ende. Ja, wo wohnt Gott? Ist jetzt Gott ortsgebunden oder ist es nicht? Er ist nicht ortsgebunden. Er kann mir nachher auf dem Nachhauseweg begegnen. Er kann es in der Schule, wenn die denn stattfindet, tun. Er kann es auf der Arbeit, wo auch immer, im Auto. Und dann ist er eben doch ortsabhängig. Er wohnt in besonderer Weise in seinem Tempel der Gemeinde, dort, wo sich Gemeinde, wo sich Christen, Jüngerinnen und Jünger Jesu treffen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, das ist ja irgendwie was, was man gar nicht glauben kann, dass du da bist, da, wo sich Christen treffen, zum Gottesdienst, zum Jugendkreis, zum Hauskreis, dass du in der Mitte bist. Und da ganz besonders. Danke, dass du dich immer wieder zeigst, dass du mit uns redest, dass du uns Dinge klar machst, dass du uns zeigst, wie lieb du uns hast. Danke auch dafür, dass wir nicht alleine irgendwie uns durchs Leben schlagen müssen, dass es Menschen an unserer Seite gibt, ja, sogar die Menschen, mit denen wir manchmal gar nicht so gut klarkommen, aber die auch zu dir gehören. Herr Jesus, ich will dir auch dafür danken, dass wir Teil deiner großen Geschichte sind, dass dein Volk riesig groß ist, über alle Kontinente verstreut, an vielen verschiedenen Orten sich trifft, auch heute Abend. Und danke, dass wir zu diesem großen Projekt gehören, zu deinem Projekt, diese Welt zu segnen, und zu dir zurückzubringen, Herr. Ich danke dir auch dafür, dass du mit uns in diese neue Woche gehst, dass du auch dort bist, wo wir arbeiten, leben und sonst was auch immer tun. Danke dafür. Amen.